Jeder darf sein, wie er ist, und jeder darf ja auch sein, wie er ist. Genau. Und das ist ja total wertfrei. Und gleichzeitig, finde ich, muss man aber, da werde ich vielleicht den nächsten Shitstorm bekommen, muss man aber ehrlich genug sein, zu sagen, hey, gewisse Grenzwerte sind gesund und gewisse Sachen sind ungesund.
Liebe Luise, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in unserem aktuellen Leader Talk.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich bin von deinem Buch beeindruckt, wo ich mich zuerst damit beschäftigen musste, was es eigentlich alles ist, nämlich neurozentriertes Training und noch dazu das Schmerzgedächtnis umprogrammieren. Da dachte ich mir, okay, beide Begriffe sind so spannend, da müssen wir uns austauschen. Klingt ein bisschen esoterisch, muss ich sagen. Auf den ersten Blick, wenn man sich mit dir beschäftigt, merkt man, dass es gar nicht esoterisch, nicht mal psychosomatisch. Aber wie ordnest du neurozentriertes Training? Ist das etwas Richtung Yoga, etwas Richtung Ausdauer, Stretching, Muskelaufbau? Wo findest du dich da wieder?
Total spannende Frage. Tatsächlich sage ich immer, dass neurozentriertes Training einfach eine andere Perspektive quasi auf Bewegung und Bewegungsfähigkeit ist. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, was man macht, ob man jetzt eine Dehnübung macht, ob man jetzt eine Atemübung macht, ob man jetzt eine Übung für die Augen macht oder fürs Schmerzmanagement, sondern es geht vielmehr darum, dass wir quasi die Perspektive auf das Gehirn und auf das Nervensystem legen und quasi daraus uns anschauen, okay, was ist eigentlich für Menschen in unterschiedlichen Perspektiven alles möglich und wie können wir vor allem, da bin ich ein bisschen technisch, wie können wir quasi die Informationen, die unser Körper zur Verfügung gestellt bekommt, wie können wir die verändern, verbessern, damit das Gehirn quasi bessere Möglichkeiten hat, die Daten zu interpretieren und dann idealerweise quasi in der Datenauswertung ein besseres Ergebnis hat, sprich besserer Fokus, weniger Schmerzen, mehr Beweglichkeit, gute dynamische Körperhaltung und quasi eine hohe Leistungsfähigkeit.
Also die bewusste Einbindung des Körpers und des Geistes oder des Gehirns im Prinzip, das ist das, was im Leistungssport, glaube ich, schon längst den Eingang gefunden hat, sei das Boxen oder auch Fußball, ne?
Absolut, ja, das finde ich ja so faszinierend. Also ganz viele Ansätze sind im Leistungssport schon gar nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, jeder nennt sie ein bisschen anders. Ich nenne es neurozentriertes Training. Die nächsten Kollegen, die viel im Athletikbereich arbeiten, nennen es Neuroathletik. Die nächsten, also es gibt so viele unterschiedliche Begrifflichkeiten. Ich bin mittlerweile gar kein Fan mehr so sehr, oder sagt man mal, das ist ein Marketing-Tool, ist quasi zu framen. Aber eigentlich geht es mir immer darum zu sagen, Schmerz- und Performance-Management oder Coaching. Also zu gucken, wie kann jeder individuell seine Leistung steigern und verbessern. Für den einen ist das höher, weiter, schneller. Für die anderen ist es vielleicht fokussierter, konzentrierter zu arbeiten oder am Schlaf oder an der Ernährung zu arbeiten. Und dabei quasi zu gucken, wie können wir es uns so einfach wie möglich machen, weil wir evolutionär gesehen ja nun mal eher auf Energiesparmodus aus sind und eben nicht auf, wir wollen uns den ganzen Tag bewegen. Und wie kann man das einfach niedrigschwellig anwendbar machen, eben nicht nur für Leistungssportler.
Aber ist das jetzt aus deiner Perspektive eine ergänzende Komponente zu einem, sagen wir, sportlichen Lebensstil, um nicht etwas zu ersetzen, sondern eher zu ergänzen?
Für mich ist tatsächlich eine Ergänzung und das ist mir auch immer wichtig, weil, also ich gebe nur mal ein Beispiel, ich arbeite gerade aktuell mit unterschiedlichen Leuten auch im Calisthenics-Bereich oder im Box-Bereich und die sollen jetzt nicht eine neue Sportart lernen, die sollen jetzt nicht quasi zu ihrem normalen Training noch neurozentriertes Training dazu nehmen, sondern ich schaue mir an, wo haben die Defizite, beziehungsweise wo haben die noch Potenzial und gehe dann mit unterschiedlichen Übungsanpassungen in deren Warm-up beispielsweise rein, in deren Ausdauertraining rein, in deren Krafttraining mit rein. Und schau dann einfach, wie können wir das so optimieren, dass sie mit weniger Aufwand quasi mehr Effektivität und vor allem aber mehr Effizienz einbinden können.
Ich habe mit Professor Busch gesprochen zum Thema Fokus. Und er sagt, Fokuserhalt und Fokuskompetenz ist die Kompetenz unserer heutigen Zeit mit so dieser Überflutung der Informationen. Du sprichst gar vom Fokus-Doping. Das ist ein Teil deines Trainings, sozusagen. Wie dopt man eigenen Fokus?
Gibt's ganz viele unterschiedliche Techniken, weil, also ich arbeite auch mit ganz vielen Menschen, die einfach super viel vom Rechner sitzen, ob die jetzt irgendwie in der Politik, in der Wirtschaft, im Startup, im KMU sitzen. Und diese ständige digitale Überladung quasi raubt uns ja die ganze Zeit den Fokus. Immer dieses Märchen von, ja, Multitasking, ich kann das alles parallel machen, wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle, dass es widerlegt ist. Ich glaube, da muss man jetzt nicht drauf eingehen.
Nicht mal bei Frauen, Luise, nicht mal bei Frauen.
Ja. Nee, genau, sondern wir haben nur ein, genau, das ist ja dann nur das nächste Klischee, ja, aber wir Frauen können das. Nein, auch wir können das nicht, sondern wir switchen ja quasi immer nur den Fokus in Millisekunden hin und her. Und aber bei Fokus sich zu überlegen, okay, erstens, man hat quasi so eine genannte Ramp-up-Phase, also wir brauchen eine Phase, um erstmal in diesen Fokus hineinzukommen und dann aus dem Fokus wieder hinaus, das erstmal zu verstehen. Für viele schon wichtig, so dieses, ich setze mich jetzt vor den Rechner und fange an, wird nicht funktionieren, sondern der Körper braucht genauso wie im Krafttraining, im Ausdauertraining quasi ein kurzes Warm-up. Und da mit unterschiedlichen Methoden von Sound über Atmung und ich arbeite super viel einfach tatsächlich über die Augen zu gehen, weil das wieder etwas ist, was man immer und überall machen kann, egal ob man viel in Hotels ist, ob man zu Hause arbeitet, ob man irgendwie nebenbei noch Kinder betreut. Ich habe ja auch viele alleinerziehende Eltern, die ich mitbetreue. Und da einfach zu gucken, wie macht man es auf natürliche Art und Weise, ohne tausend Tools und Hilfsmittel, ganz, ganz einfach, zum Beispiel eben über die Augen zu sagen, okay, wir können uns besser fokussieren.
Ja, die Liegestützen für die Augen, das ist ja ein faszinierender Begriff und da kann man sich gar nicht dagegen wehren, dass man das noch nicht kann. Ja? Kannst du das bitte erläutern?
Augenliegestütze, ja, fantastische Übung, die ganz, ganz oft genutzt wird. Im Endeffekt, man streckt einfach Arm aus und entweder guckt man auf den Daumen oder guckt, ich nehme jetzt einfach mal den Stift, guckt quasi auf den Stift. Wichtig ist mal, dass man wirklich quasi die Stiftspitze fokussiert. Und dann geht man quasi mit dem Stift so nah an die Augen heran, dass man quasi schielt, solange man den Stift noch scharf sehen kann und stellt es wieder raus. Also das heißt, man hat die ganze Zeit eine Divergenz und Konvergenz. Das heißt, die Augen müssen sich quasi nach innen rotieren, stabilisieren, wieder nach außen rotieren, stabilisieren. Das ist eine fantastische Übung. Da kriegen viele aber ehrliche...
Was bringt die, Luise?
Einerseits wirklich auch Fokus und Konzentration, weil ganz vereinfacht gesagt quasi rechte und linke Grundhälfte, die ja jeweils die Augen steuern, besser zusammenarbeiten müssen. Das heißt, wir haben quasi eine höhere Transkriptionsphase. Das heißt, beide Hirnhälften müssen besser abstimmen. Muss das Auge jetzt nach innen oder nach außen? Was passiert da eigentlich gerade? Das heißt, wir haben schon mal eine höhere Aktivierung in den jeweiligen Bereichen und vor allem, wir haben eine bessere Blickstabilisierung. Blickstabilisierung ist was quasi, dass das rechte und das linke Auge wirklich auf denselben Punkt gucken und nicht irgendwie ein bisschen nebenher schielen oder ein Auge unterdrückt wird. Dadurch, dass wir so viel vom Rechner sitzen oder vom Handy und viel zu wenig Tageslicht mittlerweile bekommen, ist das tatsächlich was, was bei, ich würde fast sagen, 90% meiner Kunden ein Thema ist, woran wir arbeiten müssen, dass sie einfach wieder klar sehen können, dass das Hirn von beiden Informationen quasi dasselbe Bild bekommt und das wirklich auch übereinander gelegt wird. Weil viele sind ja immer so, ja, aber Augen kann man nicht trainieren, stimmt ein Stück weit, aber wir können die Sehfähigkeit trainieren. Das heißt, die unterschiedlichen Bereiche im Hirn, die für das Sehen und die für die Sehverarbeitung verantwortlich sind, die wollen wir damit trainieren. Und was ich aber noch viel, viel einfacher immer mitgebe als Übung quasi, um sich zu fokussieren, mindestens einen halben Meter Abstand, irgendeinen Gegenstand suchen oder fokussieren und für 30 Sekunden nur auf diesen einen Punkt quasi schauen. Also ich mache das idealerweise tatsächlich immer, wenn ich aus dem Fenster gucke,
in die Ferne.
Quasi, genau, in die Ferne. Und dann ist das Wichtige aber, also ja, man darf, wie sagt man auf Deutsch, man darf zwinkern, aber nur auf einen Punkt gucken. Am Anfang 30 Sekunden und dann bis zu 2 Minuten. Das klingt extrem leicht, das kann aber jeder gerne mal machen. Man ist so gewohnt, kurz nach rechts zu gucken, kurz nach oben, kurz nach unten, kurz auf die Uhr, kurz aufs Handy. Also das wirklich 30 Sekunden bis 1,5 Minuten durchhalten. Dann kommt man in den sogenannten Tunnelblick, also auch evolutionär, den wir ja quasi haben, wenn wir sagen, wir wollen uns konzentrieren, wir brauchen den absoluten Fokus. Und dann hat man quasi eine schnellere Möglichkeit, in diesen Deep-Fokus hineinzukommen.
Ich glaube, du bist ein Fan von Andrew Huberman, oder?
Stimmt, er hat das... Letztes Jahr, glaube ich, war das in seinem Podcast, ne? Da hat er das auch. Ja, der ist natürlich fantastisch. Der kommt ja auch ganz viel aus der, wie heißt es dort, Augenheilkunde quasi. Also der ist ja natürlich genial. Ja.
Vielleicht nur in dem Kontext zu wenig Sonnenlicht. Ja, ich meine, Vitamin D, ich glaube, die Deutschen, also nicht die Deutschen, aber so zu grundsätzlich in unseren Gegenden sind fast alle massiv unterversorgt. Empfiehlst du das auch? Wie gehst du mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln um?
Also dadurch, dass ich in Anführungsstrichen nur Trainer bin, bin keine Therapeutin, keine medizinische Grundausbildung habe, bin ich bei sämtlichen Nahrungsergänzungsmitteln, verweise ich auf Kolleginnen und Kollegen und auf Fachärzte, weil ich der Meinung bin, dass das tatsächlich auch einfach seriös betreut werden muss. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn Kunden zu mir kommen, die dann sagen, ja, die HeilpraktikerInnen haben irgendwie nach einer Haarmineralanalyse denen irgendwie für 2000 Euro Nahrungsergänzungsmittel verschrieben, wo ich so denke, dünnes Eis. Aber Vitamin D, also das ist mittlerweile ja wissenschaftlich belegt, fast alle in Mitteleuropa haben Vitamin D-Mangel, also sollte man tatsächlich zu sich nehmen. Und ich glaube, dass es da aber vor allem das Entscheidende auch ist, gar nicht nur von Sonnenlicht, sondern mittlerweile halt auch von Tageslicht zu sprechen. Weil ja, und das ist, fand ich erschreckend, das hatte ich gestern in einem anderen Projekt die Diskussion, man merkt das ja vor allem jetzt auch schon bei Schulkindern, die viel, viel schlechtere Sehfähigkeit haben, weil sie einfach mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen. Und viele sind ja immer so, ja, die sitzen
mit
quasi
den Handys
zu viel.
Auch,
ja, und die Handys, das ist aber das Spannende, weil das natürlich immer der erste Vorwurf ist, aber Handy ist gar nicht der Hauptfaktor, sondern der größte Faktor ist tatsächlich, dass sie nicht genug Zeit bei Tageslicht verbringen. Also nicht genug Zeit draußen in der freien Natur. Mhm. Und dass man, Und es waren Vergleichsstudien, ich glaube, das war in Kanada und in Amerika auf jeden Fall auch, dass wenn die eine Stunde am Tag draußen spielen, idealerweise sich irgendwie bewegen, das muss jetzt kein Sport sein im klassischen Sinne, sondern die können sich auch einfach draußen hinsetzen und spazieren gehen oder halt, keine Ahnung, wir haben früher Baumkuchen gebaut, was man halt irgendwie als Kind so gemacht hat, wie alt man dort ist. Und dass die aber innerhalb von 10 Wochen sofort eine bessere Sehfähigkeit hatten. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz vielen überhaupt nicht bewusst ist. Mir war das ehrlicherweise lange auch nicht bewusst. Das ist einfach so dieses,
das Elementares Gehirn draußen
braucht,
sein, ja?
Genau, braucht Tageslicht. Und gar nicht nur so dieses, ja, wir müssten alle mehr in der Natur sein. Ich wohne in Berlin-Neukölln. Also ich würde natürlich auch gerne irgendwie mit Blick aufs Meer jeden Morgen erstmal eine halbe Stunde am Meer in der Natur spazieren gehen. Das ist halt in Neukölln nicht drin. Aber trotzdem zu sagen, okay, was kann ich aber machen, um Tageslicht so viel wie möglich aufzunehmen, um dann quasi auch meinen ganzen zirkadianen Rhythmus, also quasi meinen Tageswachrhythmus anzusteuern, ist, glaube ich, total entscheidend und wichtig.
Nee, sehr, sehr spannend. Da kann ich das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Das merkt man auch bei den modernen Kindern, dass im Unterschied vor 20 Jahren man die nicht mehr von außen quasi nach Hause holen kann. Also man muss die jetzt quasi rausschmeißen, damit sie draußen sind.
Und ja, genau, ist ja auch so der Kontrast. Ne?
Hat sie gedreht. Muss
man auch nur sagen, kommt ihr jetzt bitte mal rein.
Ja,
genau.
Dann das Thema Atmung. Ich glaube, mit Nestor und Huberman ist das ja massiv an Bedeutung gewonnen. Du gehst auch sehr, sehr dezidiert drauf ein und hältst viel davon. Ich meine, abgesehen davon, dass wir Atem immer mit dabei haben. Warum ist das so wichtig?
Ich sage meinen Kunden immer, Atmung ist die einfachste Möglichkeit, quasi jede Zelle in ihrer Funktion zu verbessern. Also egal, ob es eine Zelle ist, die für die Augen, die fürs Gehirn, die für den Darm, für die Haut, für die Haare, völlig egal. Weil wir, also Atmung ist ja quasi unser Grundüberlebensmechanismus, worüber alle biochemischen Prozesse gesteuert werden. Das heißt, wenn wir die Atmung verbessern und optimieren, hat man quasi in der Kaskade dann Einfluss, einen positiven Einfluss auf alle biochemischen Prozesse. Egal, ob das Hormonhaushalt ist, egal, ob pH-Wert ist, egal, ob das biomechanisch quasi die Aufrichtung vom Oberkörper ist, ob das Sauerstoffversorgung von Gehirn und von den unterschiedlichen Geweben ist. Plus, abgesehen von der Augenbewegung, ist Atmung halt das, was wir natürlich am häufigsten machen. Und ich bin da immer, also ich arbeite ja auch mit vielen aus dem Leistungssport zusammen, die da immer sind, ja, ist kein Problem, wir machen Atemtraining. Ja, ich habe eine fantastische, fantastisches Atemvolumen, mein Lungenvolumen ist auch, ist alles grandios, meine Sauerstoffwerte ist alles fabelhaft, würde ich aber sagen, ja, mag alles sein. Lass uns trotzdem mal gucken, wie viel von deinem Potenzial du quasi im Training nutzt. Und wie viel du aber vor allem auch im Alltag abrufst, weil ich habe mich ehrlicherweise sehr schwer getan. Das war vorhin ehrlich für mich, glaube ich, das schönste Kompliment, dass du gesagt hast, es klingt esoterisch, wenn man sich mit mir auch beschäftigt, dann merkt man, dass ich alles andere als esoterisch bin. Weil für mich war Atmung und Atemtraining immer so ein bisschen dieses, wir machen die Räucherkerzen an oder stellen die Vanillekerze hin und wir fühlen in unserem Körper. Merkst du noch irgendwie so, weiß ich nicht, Bachmusik oder, also nicht Bach, sondern Flussmusik und Wassermusik im Hintergrund, wo ich immer so dachte, oh Gott, fürchterlich, kann ich so gar nichts mit anfangen. Und vor allem nach der ersten Bandschein-OP wurde mir aber immer gesagt, du musst mehr atmen, du musst ruhiger werden, mach doch mal Atemtherapie, Atemtraining, bis ich irgendwann mal selber über ein amerikanisches System gemerkt habe, wie effektiv das ist und wie geil man das vor allem aber in den Alltag einbinden kann, weil das ist mein großer Vorwurf ehrlicherweise so ein bisschen an dieses, ich lege mich hin auf eine Yogamatte oder setze mich auf ein Yogakissen und atme. Dann lerne ich, wenn ich mich auf ein Yogakissen setze oder auf eine Matte lege, gut zu atmen. Dann stehe ich aber auf, gehe in meinen normalen Alltag, wo 1000 Sachen irgendwie auf mich einfallen, wo irgendwie ständig Handy klingelt, am Laptop irgendwas aufploppt, dann habe ich aber den Transfer überhaupt nicht. Und genauso wie ich mit meinem Kunden dann aus dem Leistungssport quasi in der Sportartspezifität brauche, brauche ich ja bei meinen normalen Kunden, die jetzt nicht im Leistungssport sind, brauche ich ja eine Alltagsspezifität. Das heißt, ich will ja, dass die besser atmen, wenn sie am Rechner sitzen, wenn sie den ganzen Tag im Auto sitzen, wenn sie, keine Ahnung, in der Kita von irgendwie 20 kleinen Kindern umgeben sind, wenn sie irgendwie im Startup sich mit nervigen Themen und Finanzierung auseinandersetzen müssen. Und da quasi wieder Mittel und Wege zu finden, wie kann man Atmung wieder so leicht, so einfach in den Alltag integrieren, uns dann aber individuell so anstrengend machen, dass man eben auch einen Trainingseffekt hat. Weil das fand ich am Anfang immer so ein bisschen dieses Niedrigschwellige. Da sind Menschen wahrscheinlich auch wie du und ich sofort gelangweilt und denken uns so, ja, niedrigschwellig will ich nicht. Ja, sowas ganz Einfaches, was ich so nebenbei machen kann, wo ist denn da die Herausforderung? Und das finde ich das Geile an neurozentrierten Training. Du kannst ja immer individuell gucken, wo hast du noch Potenzial? Wie können wir eine Übung für dich individuell noch mehr auf deine Bedürfnisse anpassen? wie können wir dich noch mehr triggern, wie können wir quasi die Trainingsintensität auf ganz unterschiedliche Arten und Weise noch hochschrauben.
Von deiner Seite, ich meine, Wim Hof hat das ja auch mit Wim Hof Atmung, dass er ganz prominent platziert und das ist ja wirklich alles andere als mit Kerzen da irgendwo in einem dunklen Raum zu sitzen. Hast du auch eine Lieblingsatmungsübung, die du auch im Alltag sehr, sehr gut den gestressten Managern oder Studenten empfehlen kannst?
Tatsächlich zwei. Also das Einfachste, was auch, glaube ich, mittlerweile jeder von meinen Kunden und Kundinnen mitbekommt, ist Atmung gegen Widerstandsband. Also einfach ein Fitnessband, ein Theraband, von mir aus ein Gürtel vom das Bademantel quasi um den Rippenbogen binden. Also okay. Oberhalb vom Bauchnabel und von der Brust. Ich mache das jeden Morgen, jeden Abend, je nachdem, wie lange ich unterwegs bin, 10, 20 Minuten quasi, weil man damit quasi diese dreidimensionale Ausdehnung vom Brustkorb, von den Rippenbögen triggert. Ich mache das immer, wenn ich nervigen Steuerkram machen muss, weil ich weiß, dass dann mein Blutdruck automatisch hochgeht und ich genervt bin. Das heißt, ich nutze das tatsächlich, um Körperhaltung zu trainieren, um Sauerstoffversorgung zu verbessern und aber vor allem, um das unbewusst zu machen, weil wenn du das Widerstandsband umhast, nach 2 Minuten fokussierst du dich darauf nicht mehr. Du hast aber trotzdem diesen Effekt, dass man das Band quasi erstmal wegdrückt, dadurch eine Aktivierung vom Zwerchfell und quasi eine An- und Entspannung von der Ein- und Ausatmungsmuskulatur und du kommst in einen ganz natürlichen Atemzyklus. Wenn man das Band abmacht, hat man die ersten 2, 3 Atemzüge erstmal so, oh Gott, wie frei kann ich auf einmal atmen, wie angenehm ist das auf einmal? Nee. Und ich sage das ganz vielen, die viel hin und her pendeln, weil die Frage ist ja immer so ein bisschen, wann mache ich das? Ich mache das morgens, abends immer meine Kontaktlinsen rausnehmen, je nachdem, wie lange ich dann in der Wohnung noch rumwuse. Und jeder macht ja morgens und abends halt irgendwie seine Routine, Ritual, wo man das quasi einbinden kann. Mhm. Genau, deswegen, da hat man irgendwie schon so diese Routine, hat den Trigger und kann sagen, okay, zack, habe ich gemacht. Und das Zweite, du scheinst ja auch Andrew Huberman Fan zu sein, Seufzeratmung. Ja. Also ganz klassisch, weil das einfach die bekannteste Möglichkeit ist, wo man wirklich valide sagen kann, egal auch, was die für Grunderkrankungen haben, egal, was die für Medikamente nehmen, quasi tief einatmen, 2-mal nachziehen. Ich mache es ein bisschen anders als Huberman. Ich lasse immer über die Nase ausatmen. Ich bin kein Fan von diesem über den Mund ausatmen, weil ich ja allen Klientinnen beibringen will, Fokus auf Nasenatmung und quasi mal dabei die Zunge in der natürlichen Position zu lassen. Wenn die jetzt aber bei Atemübungen fokussiert immer über den Mund ausatmen, merke ich, dass es ganz, ganz vielen schwerfällt, dann zu sagen, hä? Aber ich denke, Ausatmen ist immer über den Mund. Deswegen in meinem Fall, ich bin ein bisschen spezieller mit meinen Klientinnen. Mund bleibt immer geschlossen. Also Fokus ist immer auf Nasenatmung.
Luise, diese Atmung ist ja kongenial und vor allem, wenn du gestresst bist, sich sozusagen zu entstressen. Kannst du dir vielleicht nur kurz erläutern, auch vorführen? Weil ich glaube, dass es, wenn jemand alleine diese Übung aus dem Podcast mitnimmt, hat er schon so viel gewonnen, dass das ja genial,
ja. Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr gerne. Und zwar, man setzt sich einfach aufrecht hin und dann atmet man quasi einmal maximal durch die Nase ein, zieht 2-mal nach und atmet dann einmal ganz lang und langsam.
So 6-7 Sekunden einfach. Ja.
Genau, wieder durch die, in meinem Fall durch die Nase. Man kann es, wenn einem das unangenehm ist, auch durch den Mund machen. Warum lässt sie Seufzer atmen? Weil das quasi dieses Seufzen, dieses Weinerliche ist, wenn Kinder weinen. Also sie sind ja immer so in allen, und das ist mega spannend, in allen Kulturkreisen, in allen soziokulturellen Kreisen quasi, hat man nämlich diese Studien auch mal gemacht, weil ganz viele Atemtherapieformen kommen ja entweder aus dem entweder traditionell asiatischen Raum oder aus dem lateinamerikanischen Raum. Und wenn man aber sich indigene Völker anguckt, hat man halt tatsächlich, das finde ich auch in der Zungenposition das Spannende, dass man idealerweise aber tatsächlich über geschlossene Mund und Nase das machen sollte, weil man dadurch dann quasi on top auch noch natürliche Zungenpositionen hat und das ja auch wieder einen stabilisierenden und vor allem beruhigenden Faktor dazu nimmt.
Und wie lange macht man das aus deiner Perspektive? Was ist empfehlenswert?
Also klassische Empfehlung sind 2 bis 5 Minuten. Und das ist das Schöne daran für die ganzen Freaks, die denken, ah, ich muss das jetzt länger machen, dann habe ich einen besseren Effekt. Ja. Nach 10 Minuten hast du keinen besseren Effekt. Also 5 bis 10 Minuten sind das kritische Fenster. Wenn du eine halbe Stunde Seufzeratmung machst, hast du keine zusätzlichen Benefits. Und das finde ich immer das Angenehme. Ich glaube, es sind sogar 5 Minuten. Es war gar nicht 10 Minuten. Also 5 Minuten wurde in den Studien getestet. Und die Kontrollgruppen haben dann 10 Minuten gemacht und haben 30 Minuten gemacht und hatten keine zusätzlichen Benefits. Das heißt, man kann sich sicher sein, geil, wenn ich morgens, abends jetzt in der Routine einbaue und wirklich so diese 5 Minuten mich darauf fokussiere, hat man, und das ist das Schöne, nicht nur danach 1, 2 Stunden den Effekt von der Stressreduktion, sondern über den ganzen Tag.
Ich finde es super spannend, weil ich habe mich zuletzt mit Herzfrequenzvariabilität sehr viel beschäftigt. Ja, das ist ja der beste Indikator für den Stress. Ja. Für Stresslevel, auch vor allem für den Schlaf. Ich meine, ich bin ein großer Fan von irgendwelchen Trackern, die dir alles bewusst machen, wie es dir jetzt geht. Hast du dich mit Herzfrequenzvariabilität beschäftigt?
Ich habe mich damit beschäftigt. Ich beschäftige mich auch viel mit Trackern, auch wenn ich selber gar keine trage, sondern immer so denke, jetzt brauche ich im Moment alles noch nicht. Bisher funktioniert alles so gut. Ich finde es tatsächlich aber immer total spannend. Und vor allem bei Herzratenvariabilität ist ja der interessante Faktor, dass viele ja nicht verstehen, du willst ja eine hohe Variabilität haben. Und je höher deine Variabilität, umso besser entspannt. Bist du ja, weil du dann quasi schneller reagieren kannst und dein Körper sich quasi schneller Balance einbinden kann. Genau. Und das finde ich nämlich das Faszinierende, wenn man sich dann die Langzeitstudien anguckt, eben auch über Atemtechniken, dass also diese kurzen Sequenzen viel entscheidender sind und vor allem aber diese Kontinuität, also dass du quasi beharrlich dranbleibst und immer wieder diese Impulse setzt, damit du dann quasi wirklich einen langfristigen, nachhaltigen Effekt auf die Herzratenvariabilität hast.
Ja, im Prinzip für die Leute, die jetzt sich mit Herzfrequenzvariabilität nie beschäftigt haben, wir haben hier Pulsschlag und Herz schlägt aber nicht gleichmäßig, sondern unterschiedlich. Und je unterschiedlicher das Herz schlägt, desto stärker ist dein parasympathisches System ausgeprägt, desto entspannter bist du. Ja, weil da wenig Adrenalin und Cortisol im Blut ist. Und das Interessante für mich war, da ich mit den Trackern sehr, sehr viel zu tun habe, dass je höher die Herzfrequenzvariabilität, das heißt, je entspannter du bist, desto besser schläfst du und höher sind deine Erholungswerte. Deswegen, ich beschäftige mich zurzeit damit, wie ich die Herzfrequenzvariabilität optimiere, weil ich schon gestehen muss, sagen wir, in einem sehr stresserfüllten Berufsumfeld unterwegs bin. Und für mich ist das schon ein interessanter Aspekt. Und diese Seufzeratmung ist zum Beispiel eine der besten Übungen dafür, sich wirklich ein bisschen runterzufahren.
Ja, und es ist halt so einfach, ne? Ich habe das letztens mit jemandem in einem anderen Projekt gesagt, man musste irgendeinen Neurobooster 3000 erfinden und den Leuten sagen, wenn ihr diese Tablette, das Pulver einnehmt, müsst ihr 2 Minuten, damit das wirkt,
dabei einatmen,
2-mal nachziehen, rausziehen. Du kannst dir einfach, keine Ahnung, Traubenzucker oder Mehl oder irgendwas verkaufen. Und aber einfach diese, weil Atmen ist so effektiv und es hat so einen krassen Einfluss, halt wirklich auf jeden Bereich des Lebens. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Du hast es vorhin ja schon so ein bisschen angewendet. Entweder das hat so ein bisschen dieses verschwurbelte Esoterische oder dieses krasse Wim Hof. Und irgendwie gibt es so keinen Bereich in Deutschland zumindest oder auf dem deutschen Markt, der dazwischen ist. Das heißt, irgendwie trifft man entweder Nee, also, es klingt jetzt ein bisschen...
Ich meine das ernsthaft.
Aber ich meine das auch ernsthaft, weil ich finde, es hat halt so viel Potenzial. Und wenn man das auch ein bisschen wissenschaftlicher, ein bisschen anwendungsbezogen macht und ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen diesen Hype rausnimmt und ein bisschen dieses... Wim Hof ist ja nicht militärisch, aber mir ist es zu krass. Also ich habe ganz, ganz viele Leute, die auch mit Wim Hof Atmen ankommen und sagen, ja, ihm wird er total schwindelig. Und ich so denke, ja, es ist halt einfach übertrieben. Wenn man sich anguckt, wer Wim Hof ist, der macht das halt seit Jahrzehnten, der lebt das. Also der macht so viel Sport, der hat einen ganz, ganz anderen Körper. Und dann kommen da irgendwelche Uschis und Peters an und denken, sie können das jetzt irgendwie in 2 Einheiten quasi dasselbe Level erreichen. Und dann ist ja auch nicht von heute auf morgen Marathon. Ja, also irgendwo muss man anfangen. Und Wim Hof, und das ganze Konzept drumherum, finde ich, hat es aber noch nicht geschafft, das irgendwie so ein bisschen runterzubrechen und sagen, fang doch erstmal mit denen an. Sondern jeder will dann natürlich sofort Eisbaden und jeder will dann sofort die ganz intensive hyperventilierende Wim Hof Atmung machen. Ich denke, ein bisschen weniger.
Was hältst du von der Kälte? Ich bin ein riesen Freund davon. Das war für mich auch so eine der Gamechanger in meinem Leben. Ja.
Fantastisch. Es gibt keinen Grund, also ich bin jemand, der nur kalt duscht. Ich verstehe überhaupt nicht, was man mit warmem Wasser anfangen soll.
Ist oh, das ist so schön.
Tatsächlich.
Das ist
ja, ich finde auch so warme Badewanne, das finde ich alles, ich Gänsehaut, komme ich nicht ran. Also für mich ist schon jeden Morgen kalt duschen das Normalste der Welt, weil es ja nur positive Effekte hat. Eisbaden, nochmal Next Level, sehr, sehr geil. Da finde ich, muss man sich schon routinieren. Ich war jetzt, letzte Woche war ich in der Spree, wo ich so dachte, das ist so ein geiler Bergsee, ist natürlich irgendwie schöner, habe ich nicht
mehr. Ist ja fließend. Das ist ja noch besonders schwierig, weil du keinen Schutzfilm aufbauen kannst, ja, um dich herum.
Ist wirklich dauerhaft einfach kalt.
Ist nicht in der Tonne sitzen. Ne?
Nee. Okay. Also das ist tatsächlich schon Next Level. Aber gerade diese... Es ist fantastisch. Es gibt nur positive quasi Effekte, was Kälte-Exposure angeht. Und es ist halt auch eigentlich so ein Reiz, den wir natürlicherweise immer wieder brauchen. Weil vor allem, und das sage ich ganz, ganz vielen,
positiver Stress Frauen, eigentlich für den Körper.
Ja, dass wir vor allem, wenn man sich überlegt, dass also der größte Effekt ist ja quasi, dass durch diese Kälte sich die Blutgefäßwände zusammenziehen. Die Blutgefäßwände haben ja keine klassischen Muskeln, sondern wir brauchen eigentlich diese Wärme und Kälte und diesen Stressreiz auch beim Sport durchs Schwitzen, damit sich quasi die Blutgefäße dynamisch erhalten. Und Menschen geben so viel Kohle aus für schwachsinnige Klamotten, die dann diesen Effekt irgendwie angeblich aufrechterhalten sollen und da irgendwie eine Durchblutung fördern, wo ich so denke, Leute, jeden Morgen kalt duschen, fertig. Kostet weniger Strom, weniger Wasser wahrscheinlich, weil die meisten Leute deutlich kürzer unter Wasser sind. Es ist fantastisch für Haare, für Haut, es ist fantastisch vor allem aber auch für die mentale Gesundheit. Und ich bin da ja ein bisschen pragmatischer. Also ich habe tatsächlich bei mir einfach, warm Wasser gibt es einfach im Bad nicht mehr. Das heißt, ich muss gar nicht überlegen, ob ich jetzt warm oder kalt dusche, sondern ich habe einfach, keine Ahnung, was ist denn das, Durchlauferhitzer, wie auch immer das Gerät heißt. Ich habe ausgestellt und denke mir so, ja, fertig, jedes Mal, wenn Besuch da ist, dann die so, hä? Ein warmes Wasser geht nicht. Und ich denke, doch, geht schon, soll ich einmal wieder anstellen, hier habt ihr es. Aber dieses einmal die Entscheidung treffen und zu sagen, hey, klar, kalt duschen ist geil, tut mir gut, tut meinem Körper gut, tut der Muskulatur gut, tut der Durchblutung gut. Also es gibt keinen Grund, es nicht zu machen.
Okay.
Keinen einzigen.
Das ist, glaube ich, mit Abstand der beste natürliche Turbo-Booster für alles, was du machen kannst. Und bin ich absolut bei dir.
Weniger das, Kaffee, mehr kalt duschen. Würde vielen Leuten gut tun. Und vor allem, und deswegen will ich das immer noch dazu sagen, die meisten duschen ja erst warm und fangen dann an und sagen so, ha, was ist dann so kalt? Es ist viel, viel schwieriger, mit einer warmen Dusche anzufangen und sich dann quasi zu entscheiden, kalt zu duschen, als einmal die Entscheidung zu treffen, ich dusche kalt und das Wasser ist von Anfang an kalt. Es ist viel, viel einfacher.
Luise, was hältst du von Hot Proteins oder von der Sauna? Weil das ist ja jetzt, gibt es auch Untersuchungen, die sagen, okay, dreimal, viermal Sauna in der Woche und du hast, ich glaube, 50% Reduktion aller Erkältungen oder jegliche Krankheiten, glaube ich. Ja.
Fantastisch. Super für, genau, Immunsystem, super für Haut, super für die komplette Mikrozirkulation. Ich finde Sauna bloß von der Vorstellung abartig, weil ich mir vorstelle, man atmet den Schweiß anderer Menschen ein. Ich war noch nie in der Sauna, ich werde nie in die Sauna gehen, ich finde die Vorstellung abartig.
Luise, aus der Perspektive des Machens kannst du natürlich dir eine eigene Sauna zulegen ins
das
Wohnzimmer.
Ist ja. Das ist richtig.
Dann atmest du nur deinen eigenen Schweiß.
Dann ist es nur mein eigener Schweiß. Aber also die Diskussion hatten wir gestern tatsächlich nach dem Calisthenics und alle waren oh geil und jetzt Sauna, dann Eisbaden. Wir haben gesagt, Sauna wäre ich raus, beim Eisbaden wäre ich wiederum dabei. Nein, aber tatsächlich für Gesundheit ist es natürlich ideal. Jeder, der das machen kann, jeder, der die Möglichkeit dafür hat. Also ich finde es immer spannend, Leute, die vielen in die Sauna gehen. Ich finde, man sieht denen was an. Die haben auch ein ganz anderes Hautbild.
Okay, ich bin ein großer Fan von allem, weil das ist ja alles Kontraste. Und Kontraste, Eustress oder Distress, das ist ja alles im Bereich Eustress. Ja. Und deswegen ist das, glaube ich, sehr empfehlenswert. Auch Kältetherapie, ich habe mir viel gehört über diese Kältekammer, wo man auch vor allem nach den OPs doppelt so schnell auf die Beine kommt, wo ich glaube, das auch nachgewiesen ist, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Ja.
Total. Ich habe mal 3 Jahre in Berlin in einer Orthopädie- und Unfallchirurgie-Praxis gearbeitet mit dem neurozentrierten Training. Da hatten wir auch eine Kryosauna. Das war schon echt. Das ist ja in Deutschland noch nicht ganz so. Ich glaube, das kommt jetzt langsam. Kommt es langsam, genau. Die Praxis ist immer Vorreiter gewesen, natürlich das Gefühl mit allen technischen Spielereien quasi. Aber das war schon echt erstaunlich, was so gerade nach OPs, nach Eingriffen tatsächlich so die Regenerations- und Rehabilitationsphasen angeht.
Okay.
Das ist schon fantastisch, was du einfach wirklich so über diese Extreme einfach so, das sage ich ja immer, man muss dem Körper einfach so einen gewissen Stress auch zutrauen und quasi die Stresstoleranzgrenze ausbauen. Das ist ja eigentlich das, was man auch im Training machen will. Ich will die Toleranzgrenze quasi erweitern,
damit
dass der
wächst,
Körper
ja.
weniger schnell quasi gestresst ist und diese natürliche Stressreaktion quasi später einsetzt.
Ja, ich meine, wir müssen ja ein bisschen das evolutionär betrachten. Der Mensch war immer gestresst, aber jetzt kriegst du Essen, wenn du essen möchtest. Du bist immer warm angezogen, wenn es kalt draußen ist, oder du bist in einem kühlen Raum, wenn es da draußen heiß ist. Das heißt, wir müssen vielleicht uns inzwischen künstlichen, körperlichen, positiven Stress zufügen und Kälte, Sauna, Intervallfasten, das ist ja, glaube ich, alles, was dazu beiträgt. Was hältst du von Biohacking?
Auch das ist in der Theorie fantastisch. Ich finde, es ist in der Ausprägung manchmal ein bisschen absurd, ehrlicherweise. Ich mag den Begriff Hacking nicht. Also der ist für mich tatsächlich, der kommt ja eigentlich aus der IT und ist ja eher dafür ausgelegt, quasi einen Schaden zuzufügen. Deswegen finde ich den ein bisschen unglücklich gewählt. Ja. Wo ich also denke, du willst ja deinem Körper keinen Schaden zufügen, sondern du willst ihn ja eigentlich erweitern und quasi auch da Potenzial entfalten und gucken, was noch machbar ist. Ich habe ja zwei Artikel auch mal drüber geschrieben. Ich finde es total schwer, wo fängt Biohacking an? Was ist, ich sage ja immer, Bio-Empowerment? Das ist ja alles so ein bisschen in der Definition so ein bisschen, finde ich, schwierig zu greifen. Klassisch ist ja Biohacking immer mit Technik verbunden. Und viele, die dann aber sagen, keine Ahnung, sie gehen morgens innerhalb der ersten 90 Minuten raus und tanken ein Tageslicht, ist das schon Biohacking? Ja, dann bin ich auch ein Biohacker. Es ist Biohacking, wenn ich mir überall Wassergläser hinstelle. Ja, dann bin ich Biohacker, aber ich supplementiere nicht, ich arbeite nicht mit irgendwelchen Tech-Sachen, um mich selber zu optimieren, sondern ich versuche tatsächlich ehrlicherweise immer so ein bisschen, was hat uns Mutter Natur mitgegeben, was kann ich 24/7 überall, egal wo ich bin, auch wenn Stromausfall ist, nutzen. Und glaube, dass die meisten ehrlicherweise damit so viel Potenzial hätten, erstmal ihren Körper und ihre Performance zu optimieren. Ich verstehe aber auch, dass man, wenn man ein Techie ist und nerdiger ist, sagt, geil, ich will das aber alles mal ausprobieren.
Ja, für mich war ich habe von Game Changern gesprochen, ja, das war für mich so Intervallfasten, Kälte, war so Game Changer. Und dann war der nächste Game Changer für mich und meinen Körper, war diese permanente Glukoseüberwachung mit so einem Sensor.
Ah ja.
Das war wirklich, muss ich sagen, ich habe ja kurz davor erzählt, dass ich dann komplett auf Weizen verzichtet hatte und Zucker massiv runtergefahren habe. Und ich fühle mich wirklich dadurch deutlich besser jetzt nach 6 Monaten höre ich damit auch auf, weil ich inzwischen meinen Körper so gut vorhersagen kann in Bezug auf die Nahrung, die man zu sich nimmt, dass ich das nicht mehr brauche. Aber das war eine exzellente Erfahrung. Ja.
Und das finde ich bei dir spannend. Ich glaube, du nutzt Technik ja so, wie sie idealerweise eingesetzt werden sollte, dass du dir quasi die Daten anguckst und dann die Daten matcht mit, wie fühle ich mich eigentlich. Ne? Ja. Wenn du sagst, du brauchst es jetzt gar nicht mehr. Was ich aber ganz, ganz oft merke, tatsächlich vor allem im Leistungssportbereich noch mal extremer, dass dann Klienten zu mir kommen und so sagen, ha, sie haben schlecht geschlafen. Dann sage ich, ah, okay, woran machst du das aus? Fühlst du dich nicht wohl? Also beschreib mal so ein bisschen. Ja, nö, eigentlich geht's mir total gut, aber mein Oura Ring hat gesagt, ich habe schlecht geschlafen. Das heißt, ganz oft wird es quasi umgekehrt. Das ist aber ja nicht Schuld der Technik, sondern ich glaube, da muss man einfach irgendwie noch so ein bisschen, dürfen wir alle mehr in die Kommunikation, wie unterschiedlich kann man Technik nutzen? Für mich ist es immer quasi eine zusätzliche Informationsquelle, ein zusätzlicher Datenkanal, den du abgleichen willst, weil, ne, also ganz klassisch, du hast ja extero- und interopropriorezeption, darüber kriegt der Körper quasi Informationen. Und für mich ist quasi Technik der Erweiterung von der Exterozeption, dann quasi die 5 Sinne und dann quasi nochmal eine Datenlage on top, damit du die Daten quasi greifbar und messbar vor allem machst. Und das finde ich das Spannende, wirklich diese Messbarkeit dann abzugleichen und zu sagen, ah, wie fühle ich mich denn aber eigentlich? Was macht denn jetzt eigentlich mit meinem Körper? Sehe ich diese krassen Zucker und diese krassen Insulinabfälle und Aufstiege und passt das aber damit zusammen, was ich im Laufe des Tages gespürt habe, weil dann hat das so eine krasse Power, Verhaltensänderung auf einem ganz anderen Level quasi nochmal zu fördern. Ich erlebe aber auch ehrlicherweise oft das Gegenteil, dass Leute sagen, oh, sie haben jetzt irgendwie gefühlt gar kein Körpergefühl mehr, weil eigentlich dachten sie, sie haben total gut geschlafen, aber der Ring sagt, nein, haben sie nicht. Und sie sind also, das schafft auch oft so eine Verunsicherung und das finde ich so schade, weil es so viel Potenzial hat. Und ich glaube, da fehlen ehrlicherweise, finde ich zumindest in Deutschland, fehlen halt Experten im Gesundheitsbereich. Du hast entweder Trainer, die mehr oder weniger, werden in Deutschland fast alle Trainerausbildung gemacht, muss man einfach mal sagen, das ist echt vom Zustand her katastrophal, was da gelehrt oder beziehungsweise nicht gelehrt wird. Du hast viele Therapeuten und ganz viel in der Therapie, ist halt auch einfach veraltet, bis du diese ganzen neuen Ansätze, ist ja überall so in der Medizin. Wie gesagt, seit Humboldt hat sich ja im Medizinstudium auch nicht mehr so richtig viel verändert. Das heißt, bis diese ganzen neuen Trends, diese ganzen neuen Tools reinkommen, mussten wir ja so viele ambitionierte Menschen haben, die das quasi in ihrer eigenen Freizeit sich anlernen. Und da, finde ich, fehlt in Deutschland so dieses, vor allem in der Prävention, wirklich Gesundheitscoaches, Health, wie sagt man das denn auf Deutsch, Gesundheitsberater quasi, die wirklich beraten und die Daten analysieren und dir zeigen, hey, guck mal, was kannst du eigentlich mit den ganzen Möglichkeiten, die du hast, individuell für dich machen?
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Ich glaube, das ist, man kann jetzt alles wirklich verurteilen und diese aktuelle, vielleicht Lebensstil nach außen in Bezug auf deinen Körper, das hat ja auch positive Aspekte, ja, wenn man sich mit eigenem Körper beschäftigt, weil ich diese Body Positivity, das nervt mich zum Beispiel, wenn du jetzt einfach übergewichtig bist, das ist einfach ungünstig für dein Leben, ja, auf Dauer. Ja, das muss man nicht verurteilen, aber das Hochloben ist es auch schwierig, weil man einfach nur etwas tun kann, außer wenn das jetzt natürlich irgendwie krankheitsbedingt ist, das verstehe ich, aber meistens ist ja Disziplin und Unkenntnis über das, was man tut oder nicht tut.
Disziplin würde ich gar nicht sagen, ehrlicherweise. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich hatte erst einen Shitstorm, als mich über Body Positivity aufgeregt hatten. Die Missinterpretation in Deutschland, was Body Positivity angeht. Von daher ist das quasi ein sensibles Thema für mich geworden. Ich bin aber voll bei dir. Ich würde nicht sagen, dass die Menschen Disziplin fehlt, ehrlicherweise. Aber ich glaube, es ist eine Kombination aus Motivation, Willenskraft, Beharrlichkeit mit Informationsverarbeitung. Ich glaube, dass viele einfach...
Wenn Willenskraft und Beharrlichkeit bei dir nicht im Bereich Disziplin zu finden ist, dann bin ich bei dir. Aber ansonsten würde ich sagen, das ist okay, das passt zusammen.
Aber der Unterschied ist ja, Willenskraft ist ja tatsächlich begrenzt. Disziplin hat ja was damit zu tun, psychologisch gesehen zu sagen, okay, ich muss mich da jetzt durchbeißen. Willenskraft ist aber begrenzt. Wahrscheinlich ja auch abhängig vom Glukosespiegel. Man weiß ja noch nicht genau in den Studien, warum das eigentlich so ist. Und dieses langfristige, beharrliche quasi dranbleiben hat ja dann auch wieder nichts mit Disziplin zu tun. Disziplin ist ja quasi die Schnittstelle aus motiviert, okay, cool, ich fange an, jeder will irgendwie anfangen und kommt dann aber ja über Willenskraft quasi nicht ins Machen hinein. Und ich glaube, dass wir da uns einfach, das hast du vorhin ja auch schon mal gesagt, wir haben uns natürlich auch alle ein Umfeld geschaffen oder die meisten, in dem ihre bestehenden, vielleicht suboptimalen, ungesünderen Verhaltensweisen auch noch weiter befördert werden. Also ich merke das selber auch. Jedes Mal, wenn ich mit einer neuen Sportart anfange und quasi ein bisschen in einen anderen Umkreis reinkomme, verändert sich einmal meine Ernährung. Dann gucke ich mir an, was machen eigentlich die Leute, die jetzt gerade am erfolgreichsten sind. Das heißt, die eigene Umgebung anzupassen, fällt mir als Single keine Kinder super leicht, weil ich einfach extrem flexibel bin, wenn man so denke, geil, habe ich jetzt Bock, irgendwie 2 Monate in Spanien zu leben, lebe ich halt 2 Monate in Spanien und denke mir so, ach, mediterrane Kost ist fantastisch, müsste man jetzt eigentlich auch in Berlin total einsetzen. Aber das finde ich bei Body Positivity, das ist ja ein bisschen missinterpretiert. Das kommt ja eigentlich sogar aus Amerika, aus der Black Community und Disabled Community. Aber das wird halt in Deutschland so auf dieses, jeder darf sein, wie er ist und jeder darf ja auch
Stimmt
sein,
auch.
Wie er ist. Genau, und das ist ja total wertfrei. Und gleichzeitig, finde ich, muss man aber, da werde ich vielleicht den nächsten Shitstorm bekommen, muss man aber ehrlich genug sein, zu sagen, hey, gewisse Grenzwerte sind gesund und gewisse Sachen sind ungesund.
Ja.
Und man darf ja auch ungesund, steht ja auch jedem zu rauchen. Also ich vergleiche das mittlerweile eher mit dem Rauchen als mit anderen Themen, die noch emotionaler belegt sind. Das weiß auch jeder Raucher, dass es ungesund ist zu rauchen. Er darf ja trotzdem rauchen, aber er akzeptiert, dass es ungesund ist.
So ist
Warum das. Sind wir nicht so weit zu sagen, hey, Übergewicht ist ungesund. Es ist erstmal völlig egal, warum du übergewichtig bist. Ich bin untergewichtig. Ich müsste quasi auch noch mehr essen, habe aber nach den beiden Bandscheiben-OPs in diesem ganzen Morphium-Scheiß einfach nie wieder quasi mein Grundgewicht erreicht. Und denke mir mittlerweile so, ja, ich bin halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2 Kilo unter dem Soll. Ist auch wurscht, will ich jetzt den ganzen Tag so viel Proteine in mich reinschaufeln, dass ich die 2 Kilo bekomme? Nein. Das heißt, jeder darf hier für sich selber bewerten und beurteilen, ob er den eigenen Körper mag oder nicht. Aber ich finde, dass wir halt zumindest auch in Deutschland es schaffen sollten, für die Prävention und für eine gemeinsame Kommunikation sagen zu dürfen, gewisse Werte und gewisse Körperbilder sind einfach nicht mehr gesund und haben direkten Zusammenhang mit Diabetes, mit Parkinson, mit Alzheimer und diese ganzen Früherkrankungen, vor allem die ganzen kardiovaskulären. Ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hatte. Das sind ja alles Entscheidungen. Das geht wieder ein bisschen in deine Richtung, was du auch gesagt hast. Das sind ja bewusste Entscheidungen im Lifestyle. Ob die immer so bewusst sind, ich glaube, viele sind da unbewusst, aber es sind Lifestyle-Entscheidungen, warum wir übergewichtig sind, warum wir uns zu wenig bewegen. Und das haben wir selber in der Hand. Und das finde ich so schade.
Ja, Luise, der beste Spruch dazu, easy choices, hard life. Hard choices, easy life.
Oh ja, geil, den übernehme ich, den schreibe ich mir auf.
Das ist so. Und ich muss, da bin ich in einem Punkt mit dir nicht einverstanden. Ich glaube, dass die Disziplin ist eigentlich die Brücke zu unseren Zielbildern, ja, weil das sich durchzubeißen ist genau das, was den meisten fehlt, weil wir werden jetzt vielleicht kurz auch über die Neujahresansätze sprechen. Das ist ja Neujahresvorsätze, die sind jetzt gerade eben hoch im Kommen. Das heißt, so in Fitnessstudios werden die ersten 3 Wochen unglaublich voll sein von motivierten Menschen, ihre Welt komplett zu verändern und sich selbst auch. Und nach 2 Monaten leert sich das Fitnessstudio wieder. Und das ist ja nicht, weil die Motivation jetzt plötzlich fehlt, sondern sie ist einfach weg, weil das ja Dopamin ist auch weg. Und dann muss man einfach sich durchbeißen, um Dopamin wieder vielleicht kommen zu lassen. Deswegen, für mich ist ja Disziplin das größte Talent, weil ohne Disziplin ist jedes Talent nichts. Ja, deswegen, ich bin da sehr, sehr eigenermächtigend unterwegs und dafür ist Disziplin einfach der beste Weg. Ja. Aber ob das du den Willen nennst oder Conscientiousness, das ist ja total egal. Ja. Da bin ich bei dir.
Total. Ich finde, das Spannende ist aber halt herauszufinden, wie schafft man das, quasi dauerhaft aufrechtzuerhalten. Das geht ja nicht, das wissen wir mittlerweile. Aber wie schafft man das? Und das habe ich auch mit Kunden ja immer wieder, dieses, ob das jetzt Neujahrsvorsätze sind oder die werden 30, die werden 40, die werden 50, man hat so ein einschneidendes Lebenserlebnis quasi, wo man sagt, okay, jetzt will man nochmal was ändern oder werden, keine Ahnung, kriegen nochmal ein Kind oder haben neue Partner, neue Partnerin, dann sind nochmal so, jetzt muss es ja irgendwie nochmal Vollgas geben oder kommen alle in die Midlife-Crisis. Und wie schafft man das aber, das so attraktiv zu machen und dann wieder in Anführungsstrichen so einfach zu machen. Und da kommt man ja immer zum Decision Fatigue, also diese Entscheidungsunfreudigkeit oder Entscheidungsmüdigkeit. Und ich glaube, dass das total unterschätzt wird. Und das ist ja quasi die größte Sollbruchstelle bei Willenskraft und Willensstärke, dass man einfach ab einer gewissen Intensität und ab einer gewissen Anzahl an Entscheidungen, die man schon treffen musste, die Entscheidung nicht mehr treffen kann. Und das finde ich so schade, weil ich glaube, gerade dieses Beispiel Fitnessstudio, wenn ich den ganzen Tag irgendwie auf Arbeit war, 1000 Entscheidungen treffen musste und dann ab und zu sagen muss, fahre ich jetzt auf das Studio, ja oder nein? Was mache ich denn für einen Trainingsplan? An welche Geräte gehe ich denn dann? Und das ist nämlich das Spannende, finde ich, wenn man sich anguckt, die Leute, die seit, keine Ahnung, Jahrzehnten regelmäßig 3, 4, 5 Mal die Woche trainieren. Die trainieren ja total strukturiert. Das heißt, die haben so eine eingeschliffene Routine, die müssen dann nicht mehr drüber nachdenken, sondern die wissen, sie gehen ins Studio und machen jetzt, keine Ahnung, diese 5 Wiederholungen. Die meisten Leute, die aber anfangen, ich glaube, das ist für viele der größte Knackpunkt, wissen nicht, haben keinen Plan, haben keine Guidance, haben keinen Trainer, keine Trainerin oder halt keine Ahnung, nutzen keine App, wie auch immer man das sagen möchte und sind dann aber eigentlich überfordert vor der Entscheidung, die sie dann dort wieder haben. Es ist gar nicht so dieses, gehe ich ins Fitnessstudio oder nicht, sondern was mache ich dann? Welche Maschine? Ja. Sind die Maschinen dann belegt? Dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Die haben doch gar nicht, wie wir, diese Komfortzone
Routinen, aus.
Total egal, ich kann quasi damit hin und her spielen. Zur Not mache ich einen Workout mit eigenem Körpergewicht, weil das haben die ja noch nie erlebt. Die können ja nur auf ihre Erfahrungen und Erlebnisse zurückgreifen. Das ist, finde ich, immer das Schwere.
Luis, aber dann ist das ja viel einfacher zu sagen, okay, die Decision oder Entscheidungsmüdigkeit zum Abend hin, dann mache ich vielleicht die Entscheidung morgens. Das ist zum Beispiel das, ich habe bei Jonathan Heises, Professor aus New York, der hat ein super Modell aufgestellt der Veränderungen. Und er sagt, stellen Sie sich Folgendes vor, das ist ein Elefant, da ist ein Reiter drauf und die laufen, kennst du das Modell? Und die laufen entlang einer kurvigen Straße und die Kunst ist, der Reiter ist dein Verstand, der definiert so einen Neujahresvorsatz. Ja, Elefant ist dein Unterbewusstsein, quasi dein Autopilot, mentale Autopilot und die Straße ist deine Umgebung. Und da musst du dir überlegen, wie du rational, zum Beispiel diese Tracker, die machen die Weltdaten transparenter und bewusster. Und dann überlegst du dir, wie du deinen Elefanten beherrschst. Und der ist ja 10-mal so schwer wie der Reiter. Somit ist es extrem schwierig, den zu erreichen. Den erreichst du nur mit den emotionalen Ansprachen, sei das Lust oder Unlust oder Angst. Deswegen viele Leute, du hast ja erwähnt, einige, die rauchen, hören plötzlich auf, wenn man denen sagt, wenn du weiter rauchst, hast du noch 3 Monate zu leben. Das heißt, da wird der Elefant leicht erschüttert. Oder du hast erwähnt, du hast überall Gläser mit Wasser. Das ist das, was sozusagen die Straße erleichtert und sagt, okay, meine Umgebung wird geschützt. Also diese 3 Ebenen sind so hilfreich. Und bin mir ziemlich sicher, wenn du einen Sensor hättest, ja, der dir anzeigt, wie viel Wasser zu dir zugeführt hast, wirst du mehr trinken, automatisch, ja, wenn das beginnt, gelb zu pippen. Und das ist halt solche Punkte, wo man sagt, sowohl der Reiter wie auch Elefant, wie auch die Straße, alle 3 Ebenen sind wichtig, um eine nachhaltige Veränderung herbeizuführen.
Ja, das ist ein total schönes Beispiel, weil, und ich glaube, da tun sich viele schwer, diese Umgebung zu gestalten und was du davor gesagt hast, dieses, wenn Decision Fatigue einsetzt, ja, dann mach halt morgens Sport. Und das ist aber ja wieder quasi deine sehr reflektierte Herangehensweise. Wenn man das jetzt mit Kunden bespricht, ist es so, ja, aber morgens muss ich die Kinder noch auf Arbeit bringen und dann habe ich bla 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 bla. Und da kommt ja immer so eine Kaskade aus Ausreden. Es gibt ja immer ganz viele Gründe, warum man es alles nicht machen kann. Aber sich genau das angucken und zu sagen, ja, okay, musst du ja vielleicht nur einmal die Woche. Ist ja schon besser, du trainierst gar nicht im Vergleich zu, du gehst einmal die Woche irgendwie ins Studio und passt einen Tag dann an und legst, keine Ahnung, deine Meetings fangen halt erst um 9 an und bist irgendwie von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr dann noch im Studio. Weil genau dann, und auch das Weiterbild ist total gut, das hatten wir damals in der Weiterbildung nämlich auch, quasi diese Ebenen sich immer anzugucken. Deswegen finde ich auch Tracking und Daten und das ganze Measurement, ist ja auch in den ganzen Forschungsprojekten, wo ich mit dabei bin, das Geile, sich das anzugucken und zu sagen, okay, die Daten sind ja das eine, aber welche Aktionen leiten wir daraus ab? Und wie machen wir die Aktion dann wieder, oder wie nutschen wir die so, oder wie Gamification, wie sagt man das auf Deutsch?
Gamification.
Gibt es das auf Deutsch?
Nee, das ist nicht Deutsch, aber gibt's das ist so Deutsch, ne? Spielerisch verankern. Ne?
Wie setzen wir das so verspielt oder spielerisch quasi um, dass man sagen kann, ah ja, geil, ich habe da Lust drauf. Und wenn ich einen Tracker, ich habe ja unterschiedliche Sachen mal getestet, wenn mir jetzt eine App sagen würde, du bist im gelben Bereich, trink mehr oder trink weniger, ich wäre sofort Rebell und würde sagen, ich lasse mir davon eine App nicht sagen, wie ich zu trinken habe, ich trinke jetzt aus Protest nicht. Dann wird es nämlich so spannend, wenn man sich dann quasi noch die Persönlichkeiten anguckt und so gewisse, ja, wir haben alle Tendenzen, aber du hast ja trotzdem eine gewisse Ausprägung. Wenn man sich das dann noch anguckt und sagt, ah, okay, darüber kann man ja mega geil steuern, auch bei den ganzen tech-affinen Kunden sind tatsächlich leider Gottes Klischee mehr Männer als Frauen. Wie kann ich deren Daten nutzen, um zu sagen, ach hier, guck mal, nutze das entweder als Auslöser oder in meinem Fall viel lieber nutze es als Belohnung. Guck dir die Daten dann an und dann hast du quasi nochmal so Self-Fulfilling Prophecy als Rückkopplung und kannst dann sagen, okay, deine Einschätzung hat gestimmt, aber ich will immer erst mal wissen, wie hat sich das für dich angefühlt. Dann gucken wir uns die Daten an und dann 2 Monate später wechseln wir und sagen, wir gucken erst auf die Daten, was sagen die Daten dir, wie du dich fühlen müsstest. Also dass man quasi immer so ein bisschen diese Perspektiven auch hin und her switcht und in beide Richtungen sich da quasi die Flexibilität offen lässt.
Mhm. Und du hast jetzt irgendwo geschrieben oder gesagt, dass bei Bandscheiben, dass es gar nicht darauf ankommt, ob du sportlich bist oder nicht sportlich, das kann jedem passieren, oder? Da war ich ein bisschen überrascht und sofort angespannt, was das jetzt heißt. Ja, was ist da die Prävention? Ja, so wie du das beschreibst, fühlte es sich sehr unangenehm, einen Bandscheibenvorfall zu bekommen.
Ja, war tatsächlich nicht geil, aber auch da muss man sagen, es gibt diese geile Vergleichsstudie. Man hat Menschen mit Schmerzen, also mit Rückenschmerzen, Menschen ohne Rückenschmerzen und legt die quasi in MRT. Ein Drittel hat Rückenschmerzen und einen Bandscheibenvorfall. Ein Drittel hat keine Rückenschmerzen und einen Bandscheibenvorfall. Ein Drittel hat einen Bandscheibenvorfall und keine Schmerzen. Also die Bildgebung, ob du einen Bandscheibenvorfall hast und danach eine Einschränkung hast, hat nichts damit zu tun erstmal. Sondern Bandscheibenvorfall ist mal nur ein biomechanischer Marker quasi. Ich kenne auch genug Leute, die haben extreme Rückenschmerzen mit denselben Effekten quasi und Symptomen und hatten aber keinen Bandscheibenvorfall. Es gibt keinen Zusammenhang tatsächlich von Körperhaltung, ob du dich viel bewegst oder nicht. Also ich meine, ich bin jetzt auch irgendwie nicht krass übergewichtig gewesen davor, sondern dachte ich zumindest relativ sportlich und beweglich und war schockiert, dass ich das bekommen kann. Auch in dem Alter. Ich hatte meinen ersten mit, wie alt war ich da? 28. Und dachte mir, okay, sei ich nicht das Alter für einen Bandscheibenvorfall. Haben tatsächlich viele oder die meisten zwischen 30 und 40. In späteren Jahren ist es immer unwahrscheinlicher, dass man das bekommt.
Echt? Okay, da bin ich jetzt beruhigt.
Du bist quasi schon ausatmen. Genau. Und was ist die beste Prävention? Vielseitige Bewegung. Ich würde heute jetzt nur auf mich bezogen sagen, Atmung und Augen. Weil ich habe extrem hohe Körperspannung immer schon gehabt, ist ein bisschen besser geworden. Aber ich habe durch die ganze Weiterbildung, die ich gemacht habe, irgendwann mal gemerkt, ich hatte gar keine Blickstabilisierung. Ich habe eigentlich immer nur mit dem rechten Auge geguckt. Mein linkes Auge schwirrt überall in der Weltgeschichte rum. Dadurch habe ich eine extrem hohe Grundspannung quasi im Körper und vor allem um die Wirbelsäule herum quasi, um das Bild und den Körper zu stabilisieren, weil das andere Bild ja die ganze Zeit quasi total wackelt.
Das ist die Augenliegestützen, von denen du sprichst dann wieder.
Zum Beispiel, genau, die waren für mich am Anfang zu schwer. Wenn ich Augenliegestütze gemacht habe, ist mir schlecht geworden, schummrig und da hatte ich Kopfschmerzen.
Wie viele Liegestützen muss man dann machen?
Und das ist immer das Nervige, es kommt darauf an. Ich schaffe mittlerweile 20, ich habe viele Klienten, die schaffen 3 und dann merkst du, haut das Auge ab. Also das muss man sich halt tatsächlich immer ein bisschen individuell angucken. Klassisch sollte man 10 bis 20 Wiederholungen mit jeder Übung eigentlich schaffen. Das ist wie mit Liegestütze, wie viele Liegestütze sollte man machen? Ich bin der Meinung, jeder sollte 100 schaffen. Schaffen darf ich die wenigsten. Also 100 schaffe ich auch nicht am Stück. Aber so mit kurzen Pausen geht schon.
Alles gut. Nein, und du hast vom Schmerzgedächtnis geschrieben und gesprochen. Was ist ein Schmerzgedächtnis?
Schmerzgedächtnis, also erstmal Schmerz ist ja super subjektiv. Und viele, und so wurde mir das auch immer gesagt, wir haben quasi ein Schmerzzentrum im Gehirn und da speichert sich der Schmerz ab. Bullshit, wissen wir mittlerweile jetzt widerlegt, sondern Schmerz entsteht quasi im Zusammenspiel aus 12 unterschiedlichen Bereichen. Und wenn du Schmerzen, man spricht ja von einer Chronifizierung, wenn du 6 bis mindestens 6 Wochen, manche sagen 6 Monate, also da sind die Leitlinien noch nicht ganz konstant. In Deutschland sagt man 3 bis 6 Monate. Wenn du dauerhaft Schmerzen hast, lernt das Gehirn quasi, okay, diese Position ist nicht gut für dich, jetzt beim Rückenschmerz zum Beispiel zu sagen, total aufrecht gerade zu sitzen, baut eine hohe Spannung auf. Das Hirn lernt Stück für Stück, die hohe Spannung ist irgendwie mit dem Schmerz verbunden und verankert das quasi. Also man redet immer von so einer Schmerzneuromatrix. Man muss sich vorstellen, wie so ein Spinnweber oder wie so ein neuronales Netz. Und wenn das Hirn aber einmal gelernt hat, diese eine Bewegung ist mit einem Schmerz assoziiert, dann bleibt dieses Schmerzgedächtnis. Selbst wenn der Bandscheibenvorfall beispielsweise schon abgeheilt ist, wird immer wieder dieser Schmerz abgerufen. Und das ist ja das Schwierige bei chronischen Patienten, da ist ja nichts mehr akut. Die haben eigentlich schon biomechanisch, anatomisch sind die quasi schon wieder geheilt, aber die spüren den Schmerz ja trotzdem.
Ist es ein Phantomschmerz so ein bisschen schon, ja?
Nee, Phantomschmerz ist ja tatsächlich nur nach Amputation, okay. Also wenn es das Körperteil schon gar nicht mehr gibt, aber das ist immer das gute Beispiel. Im Hirn ist das Körperteil ja trotzdem noch abgebildet. Also wir haben ja quasi Landkarten von allen Körperteilen. Und deswegen war damals nach dem Zweiten Weltkrieg ja diese ganze Forschung so relevant, weil auf einmal tat das Bein weh, was aber amputiert wurde. Bei meiner Oma war das tatsächlich mit dem Fuß auf. Die hat nur gesagt, ach, die Ferse tut so weh, weil die halt davor nicht Kupitus hatte, also quasi wund gelegen. Und selbst als der Fuß abgenommen wurde, war sie immer so, ihre Ferse, ob wir ihre Ferse bitte irgendwie eincremen können. Und sie hat das Gefühl, die reißt auf. Die war dann irgendwann schon so dement, dass es Quatsch war, dir das jeden Tag mal zu erklären, dass der Fuß nicht mehr da ist. Aber im Hirn sind diese Landkarten immer noch da. Das Hirn hat quasi in diesem Fall gelernt, okay, das ist eine wunde Stelle, das tut weh. Und da quasi reinzugehen und zu sagen, okay, wie können wir dem Hirn neue, andere Informationen geben, damit dieses einprogrammierte Schmerzgedächtnis quasi umprogrammiert wird. Viele reden von Löschen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, keine Ahnung, ich bin kein Neurologe und wenn das irgendwie die Stanfords und Harvard-Profs möglich können, glaube ich nicht, dass ich das sagen kann, dass wir das löschen können, sondern wir können halt neue Informationen reingeben und damit quasi dieses neuronale Netz mit neuen Verbindungen aufbauen. Und dadurch kommt es quasi zu einer neuen Interpretation und dadurch zu einem Umprogrammieren und zu einem idealerweise, ich merke den Schmerz nicht mehr. Vor allem bei chronifizierten Schmerzpatientinnen.
Okay, und wie kann man dieses Gedächtnis umprogrammieren?
Schmerzgedächtnis? Ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich arbeite vor allem bei Schmerzen super viel wieder über die 3 Ebenen, extero, untero, propriorezeption, also sowohl über die 5 Sinne. Wenn du irgendeine Bewegung machst, ich bleib mal bei dem Beispiel, ich konnte die Spülmaschine nicht ausräumen, Ewigkeiten noch nach der OP, weil ich immer Angst hatte, wenn ich mich nach vorne beuge, erstens reißt diese OP-Naht auf, das war für mich so was ganz Bildliches. Und ich hatte das Gefühl, oh Gott, da ist so viel Spannung drauf, ich komme gar nicht in den Bewegungsumfang rein. Das heißt, für mich war so nach vorne beugen, Spülmaschine quasi ausräumbar über einen Trainingsimpuls. Dann damit zu arbeiten, wenn ich mit Gerüchen arbeite, die positiv assoziiert sind. Geruch ist mit die stärkste Sinneswahrnehmung, weil das der erste Reiz ist, der ausgeprägt ist. Also Babys kommen ja auf die Welt und können nichts, sehen nichts, hören nichts. Wir riechen ja quasi auch nur die Muttermilch. Das heißt, dadurch, dass auch Geruch der einzige Nerv ist, der nicht über Kreuz verschalten wird, also vereinfacht gesagt, haben wir ja, ne, alles, was wir sehen, wird das rechte Auge
und links rechts.
Verarbeitet. Bisschen zu stark vereinfacht, aber egal. Geruch bleibt auf derselben Seite. Das heißt, es hat in Anführungsstrichen auch eine schnellere Weiterleitung. Und das kennt ganz viele, wenn man so, für viele ist das so Gerüche aus dem Urlaub, wo man sofort wieder so diese Assoziation hat. Oder bei mir ist das so
ein leichter,
rotiger Kellergeruch, habe ich sofort irgendwie den Keller von meinen Großeltern von früher. Oder wenn ich Zement rieche, bin ich sofort irgendwie früher auf diesen Baustellen und habe das Gefühl, geil, ich darf die nächste Wand mit verputzen. Das heißt, das ist total stark, auch mit dem limbischen System, wo quasi Emotionsregulation, Angstregulation und die ganze Bewertung von Schmerz stattfindet. Das heißt, bei Schmerzen mit Gerüchen zu arbeiten, das klingt dann schon fast auch wieder esoterisch, aber wo man einfach sagt, was ist eine positive Erinnerung? Wie kannst du die quasi zurückrufen? Weil unsere Hirn, also wir haben ja immer irgendwelche Feedback-Schlauchen, ist ja alles miteinander verbunden. Wenn ich an Zitrone rieche oder wenn ich an, ich habe so ein in Mallorca, so ein, keine Ahnung, Zitronen-Nusskuchen, schon diese Vorstellung bei diesem Nussgucken merke ich sofort so, ah geil, ich entspanne, kriege ein Grinsen und habe irgendwie teilweise sogar eine andere Stimmlage. Und das aber auch bei Schmerzen zu nutzen und zu sagen, okay, ich weiß, ich habe jetzt Schmerzen, ich hatte gestern eine Klientin, die muss immer zur Dialyse gehen, auch super negativ alles belegt, da habe ich auch gesagt, nimm dir irgendeinen Geruch mit, idealerweise, den du dir irgendwie nochmal draufsprühen kannst und schon hat das Hirn, holt in Anführungsstrichen diese positiven Erinnerungen mit raus und programmiert dann diese positiven Energien und eine positive Erinnerung quasi mit rein. Also oder zu sagen, Schmerz ist ein Bild oder ist Farbe, eine Farbe und man rot, verändert dann die Farbe. Genau, für viele ist es sofort rot. Und dann aber zu sagen, stell dir vor, dieses Rot wird immer wässriger und löst sich langsam auf oder dieses Rot färbt sich in deine Lieblingsfarbe um. Und dann ist aber wieder das Entscheidende. Deswegen ist es so tricky und ich finde es aber auch so geil und so faszinierend. Für manche funktioniert es halt total gut zu sagen, der rote Punkt wird immer kleiner und verschwindet. Für andere ist es besser zu sagen, der wird immer größer und diffuser und verschwindet. Für andere ist es leichter zu sagen, also gerade Leistungssportler, da geht man eher dissoziativ vor und sagt, stell dir vor, der Schmerz sitzt am anderen Ende vom Raum. Beschreib den. Und jetzt guck dir an, wie der aus der Tür rausgeht. Wenn du das mit irgendwelchen Managern machst, die denken, sagen sich ja immer so, also jetzt ist er völlig abgedreht, was macht's denn jetzt? Da musst du ja sagen, wie fühlt sich der Schmerz an? Und quasi mit dem eigenen Körper arbeiten und dann mit Gegenschmerz zum Teil sogar arbeiten und sagen, kneif dir mal quasi in die Fingerspitze, welcher Schmerz ist gerade schlimmer, dein Rückenschmerz oder das? Und dann sind die irgendwann auch so, oh, sie kommen aus zu meiner Größe. Und dann sagt, ja, siehst du, Rückenschmerz merkst du gerade gar nicht mehr, kann so schlimm nicht sein, kann so bedrohlich nicht sein. Und schon hast du quasi unterschiedliche Informationen, die neu bewertet werden müssen. Schmerz ist ja nur eine Bewertung. Und eine Entscheidung, eine Interpretation zu sagen, ah, das ist eine große Bedrohung.
Okay, das erinnert mich sehr stark an neurolinguistische Programmierung, ja, das, was man jetzt
geht auch
macht.
Ein bisschen, genau, geht auch immer ein bisschen mit in die Richtung. Das mit wird Farben halt oft so missbraucht.
Ja, aber ich bin inzwischen total entspannt. Fast alles wird missbraucht. Ja, ich meine, ja, Nudging.
Genau, deswegen ist auch, es nicht schlecht.
Du hast ja, Nudging erwähnt. Ja, ich meine, ich empfehle ja immer wieder Google Bücher. Analytics. Das heißt, bei diesem Buch gab's am meisten kontroverse Diskussionen, wie man so Nudging empfehlen kann. Das ist ja eine pure Manipulation. Okay. Messe ist auch ein Tötungsinstrument und gleichzeitig auch etwas, was uns alle befreit. Aber das ist.
Ja, aber dann ist es ehrlicherweise auch kein Nudging, weil Nudging ist ja immer in der Definition nicht manipulativ, sondern du gibst zwei Entscheidungen und priorisierst halt logischerweise die vermeintlich bessere Entscheidung. Aber ja, Nudging
ist mega schwierig. Es ist schon ziemlich,
das kann schon manipulativ
sein. Es ist ziemlich manipulativ, Luise. Das heißt, wenn du auf Default stellst, etwas, was dir passt, dann ist das ziemlich manipulativ, weil du den Menschen sozusagen die Wahl erschwerst, eine ursprünglich andere Entscheidung zu treffen. Ja.
So, ja.
Oder ja, wenn du die Süßigkeiten ganz tief versteckst und den Schlüssel in den Safe legst und die Äpfel oben liegen, das ist schon auch manipulativ, weil man deutlich mehr Aufwand. Aber ob das schlecht ist, das ist dann wiederum Bewertungspunkt. Deswegen, ich musste dann schmunzeln, aber gut, ich meine, wenn du für Body Positivity Shitstorm abbekommst, dann ist das halt so im Leben, ja. Das ist, ja. Aber ich hoffe, dass bei uns du da nichts abbekommst, weil wir ja total offen sind und es geht nicht gegen die Menschen, sondern für die Menschen. Und das ist, glaube ich, die wesentliche Faktor dabei.
Und das finde ich ja immer so schade. Ich bin ja, glaube ich, sehr offen für Kritik und für Feedback und ich liebe das, wenn Leute eine andere Perspektive haben, weil ich mir so denke, ich habe ja überhaupt keinen Anspruch darauf, dass meine Perspektive die richtige ist. Im Gegensatz, also wenn man meine Interviews von vor 3 Jahren anhört, widerspreche ich mir mittlerweile total und sage auch bei ganz vielen Themen so, sehe ich mittlerweile anders, habe ich andere Erfahrungen gemacht, habe ich dazugelernt, Gott sei Dank. Sag ich einfach, also ich vergleiche das auch mit dem Steuerberater. Der berät mich ja hoffentlich auch nicht auf seinen Datensätzen von 2020, sondern hat hoffentlich ja in den letzten Jahren auch dazu gelernt. Das heißt, das ist, finde ich, vor allem echt im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland so schwierig, dass man nicht mehr miteinander spricht, sondern immer sofort übereinander.
Ja, wobei die Amerikaner sind da nicht besser.
Und ja, die Amis ist sowas anderes.
Viel krasser. Das heißt, mir hat die Botschaft geholfen, auch die richtige Wissenschaft irrt sich immer nach oben. Das, was gestern richtig war, ist nicht unbedingt morgen richtig. Deswegen kann ich auch sehr, sehr gut annehmen, dass du sagst, vor 3 Jahren gab es andere Erkenntnisse und inzwischen habe ich eine andere Meinung. Und das ist okay.
Das ist das Schöne an Wissenschaft. Da muss ich aber auch sagen, das habe ich durch die Wissenschaftsprojekte gerade tatsächlich durch diese Studien auch nochmal viel, viel mehr gelernt. Zu dieses, ich stelle eine Hypothese auf und die guten Wissenschaftler die hoffen ja, genau, dass wir sie widerlegen können und sagen, ah, nee, stimmt gar nicht. Wir haben wieder was gelernt. Ja. Und jetzt stellen wir die nächste Hypothese auf. Also dieses immer wieder lernen wollen, geht natürlich damit einher,
zu verwerfen,
immer wieder
verwerfen überlegst. Zu
genau.
können. Genau.
Und genau. Aber nicht dich selber, sondern deine Annahmen. Ich glaube, das muss man, und da ist es spannend, da darf man sein Ego mal ein bisschen zurückschieben. Ich lerne die Sachen ja auch nicht, weil ich selber im Labor stehe und da irgendwas Neues herausgefunden habe, sondern ich kann ja auch nur konsumieren und mir anhören, wo ich denke, ah, das könnte sinnvoll sein, ah, das könnte was Interessantes sein. Und dann aber zu sagen, ist es wirklich interessant? Bringt es auch was? Wie viele Sachen sind fantastisch in der Theorie? Und dann versuche ich die mit Kundinnen irgendwie umzusetzen und merke so, ja, es funktioniert halt einfach nicht. Also auch da ist ja Evidenz auch immer quasi aus dem persönlichen Rahmen heraus.
Das ist ja wie Wahrheit der ersten Ordnung, Wahrheit der zweiten Ordnung, alles, ja, ich meine, irgendwann ist die Wahrheit auch Interpretation und wenn man einfach immer mehr dazu lernt, dann geht man damit auch einfacher um, ja, und ich bin da total entspannt, ich stehe nicht für eine absolute Wahrheit. Ich finde es nur sehr schade, wenn Ideologien die Wahrheiten overrulen, ja, sozusagen, oder übersteuern. Ja. Und dann kriegst du Shitstorm, ja, weil du nicht in das Wellenbild reinpasst und amoralisch dich verhältst. Ja. Vielleicht letzte fachliche Frage, Schmerzeimer, fand ich auch faszinierend. Kannst du das ein bisschen ausführen?
Schmerzeimer beziehungsweise Gefahreneimer, also wenn man sich quasi vorstellt, man hat einen Eimer und da kommen alle Einflüsse rein. Also wie ist deine Bildung, wie ist deine Bewegung, wie ist deine Ernährung, wie ist dein soziales Umfeld, wie ist dein Arbeitskontext? Und der Mensch ist in der Lage, wie ist dein Schlaf? Also, ne, wir sind quasi alle Kontexte. Und der Mensch ist in der Lage, super viel auszutarnieren. Also, ne, auch du als Beispiel schläfst wahrscheinlich nicht so viel, wie du schlafen solltest, hast ein super hohes Stresslevel, bist viel unterwegs, kommst wahrscheinlich auch nicht immer so irgendwie auf deine ganz perfekte Balance. Oder junge Eltern, die teilweise ja gefühlt eigentlich gar nicht mehr schlafen. Das heißt, der Körper ist immer in der Lage, Sachen auszugleichen. Irgendwann, wenn sich aber zu viele Sachen in diesem Eimer angehäuft haben und angesammelt haben, läuft der über. Und bevor der überläuft, hat der Körper quasi normale Ventile, um wieder Sachen rauszulernen. Und das Ventil kann halt ein Schmerz sein, zu sagen, ey, irgendwas funktioniert hier nicht, du musst etwas ändern. Das Ventil kann genauso aber eine depressive Verstimmung sein, das können Magenprobleme sein, das kann Migräne, Kopfschmerzen, was auch immer, Bewegungseinschränkungen sein. Und idealerweise, das ist immer meine Aufgabe, finden wir aber Ventile, bevor Schmerz, Depressionen, Grunderkrankungen, Einschränkungen, Anspannungen, Stress quasi, bevor die überhaupt auftreten, zu sagen, okay, was ist eigentlich mein Ventil? Und für den einen ist es halt eher Ernährung und zu sagen, ey, ich erstelle meine Ernährung um. Für den nächsten ist es zu sagen, ich habe ein toxisches Umfeld, ich verlasse meinen Partner, meine Partnerin und schon geht's mir besser. Für den nächsten ist es, okay, der Job macht mich so unzufrieden, ich suche mir einen neuen Job. Für den nächsten ist es vielleicht einfach zu sagen, hey, ich versuche ein bisschen mehr Bewegung in meinen Alltag einzubauen und schon kann ich andere Sachen quasi wieder tolerieren. Und deswegen, ich habe das erste Mal erlebt und dachte mir so, Gott, ist ja mega komplex. Weil alles spielt ja auf einmal eine Rolle und du musst dir jetzt quasi alle Lebensbereiche angucken. Mittlerweile denke ich mir eher, ey geil, das ist wie so ein Buffet. Ich kann mir jeden Tag mal rauspicken, was ist für mich jetzt am realistischsten umsetzbar. Wenn ich irgendwie unterwegs bin, jetzt hier irgendwie im Hotel und Airbnb und mir so denke, ich bin hier nicht in meinem routinierten Umfeld, sondern hier sind irgendwie alle Sachen anders. Aber ich kann auf Ernährung achten, ich kann meine Trainingsroutinen umsetzen. Habe ich jetzt hier mein Studium, meine Sachen? Nein, natürlich nicht. Habe ich aber andere Themen, die ich mich dann quasi meine Atmung, mein kaltes Duschen trotzdem wieder in eine Routine zurückholen. Mhm. Und deswegen mag ich dieses Bild so sehr.
Okay. Gibt es Möglichkeiten, Indikatoren zu erkennen, wie voll dein Eimer ist?
Gereiztheit.
Okay.
Schlaf. Also wirklich dieses Dünnhäutigkeit.
Mhm.
Und Ernährung. Wenn man nur noch Scheiß frisst, um sich selber vollzustopfen und zu betäuben.
Frustrationsessen sozusagen, ja. Was übrigens,
und wenn man nicht selbst reflektiert ist, Umgebung fragen.
Ja,
ich nutze das bei ganz vielen Pärchen tatsächlich, dass ich sage, ey, frag mal euren Partner, eure Partnerin, was die denken, wie voll euer Eimer ist.
Ich habe übrigens auch gelernt bei Professor Hautz, es gibt ja so einen Trend zu Isomorphismus. Man ähnelt sich seinem Umfeld sehr stark an, auch sogar den Tieren, ja, Haustier. Das ist...
Das ich keine Haustiere habe.
tatsächlich nachgewiesen. Und der Punkt, den du erwähnt hast, wenn du dich in einem toxischen Umfeld befindest, zum Beispiel in einer Partnerschaft, dass du dann dich verlässt, man muss dabei aber einen Aspekt, glaube ich, immer berücksichtigen, man nimmt sich immer mit.
Absolut, definitiv. Also es ist immer erstmal auf jeden Fall. Nur weil man jetzt umzieht oder auszieht oder was auch immer.
Und einen neuen Job annimmt und dann plötzlich den gleich beschissenen Chef antrifft und nur beschissene Kollegen, dann würde ich irgendwann fragen, okay, vielleicht.
Vielleicht sitzt das Problem vor dem Rechner.
Ja,
definitiv. Also diese Selbst, Ich glaube, diese Selbstreflexion, das stimmt, aber das ist ein guter Punkt. Ich setze da immer viel voraus, weil ich natürlich irgendwie mit dem Klientel arbeite. Die kommen alle zu mir, die gehen alle die extra Meile, die sind schon alle sehr reflektiert und arbeiten immer erstmal an sich. Und ich denke mir aber dann ganz oft so, ey, ich glaube, du bist nicht alleine das Problem, sondern halt auch deine Umgebung. Und das ist aber das Geile und das Spannende, was du gerade gesagt hast, man gleicht sich seiner Umgebung an. Es gibt ja auch dieses, du bist das Ergebnis aus den 5 Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und sowas. Und das wissen wir alle, aber die wenigsten nutzen das.
Wir sind
ganz gezielt, für mich war Corona fantastisch, bin eine der wenigen Corona-Gewinnerinnen, glaube ich, tatsächlich auch gewesen in allen Lebensbereichen und dachte mir dann so, auch so alte Freundschaften, die einfach nur noch aus Bequemlichkeit oder aus schlechtem Gewissen aufrechterhalten wurden, wo ich mir mittlerweile denke, geil, ich habe so viele inspirierende Leute um mich herum, ich wechsle in Anführungsstrichen so oft tatsächlich auch die 5 Leute immer mal wieder zwischendurch aus, wo ich so denke, geil, ich will mehr aus diesem Kontext haben, ich brauche jemanden, wo ich quasi mehr Wissen und mehr Inspiration aufsaugen kann. Ja, das mag alles einfacher sein, wenn man meinen Lebensstil lebt, aber ich glaube, dass man das viel, viel mehr tatsächlich auch als Tool nutzen kann, zu sagen, ja, wie will ich denn werden? Will ich so werden wie die Kollegen, die sich die ganze Zeit aufregen? Nee, dann verbring auch nicht deine Kaffeepause mit denen. Energieverschwendung.
Na, ein guter Punkt. Luise, zum Abschluss unserer Podcasts stellen wir immer 3 Fragen jedem Gast.
Ja.
Du kannst das spontan beantworten. Manchmal ist es nicht so einfach, aber wir probieren es.
Schauen wir mal.
Gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr geprägt hat?
Atomic Habits.
Okay. Von James Clear.
Also der Klassiker, James Clear kennt man, glaube ich. Hm. Ich bin auch sein Newsletter-Fan, glaube ich, Nummer 1, weil mich das einfach jede Woche immer nochmal so neuen Impuls gibt.
Okay, sehr, sehr schön. Was würdest du mit all deiner Weisheit von heute deine 20-jährige Luise empfehlen? Ein Ratschlag.
Reise mehr und probiere mehr aus.
Okay, sehr, sehr gut. Und jetzt kommt ein bisschen anspruchsvollere Frage. Was ist der Sinn für Leben für dich?
Der Sinn des Lebens.
Oder des Lebens.
Die Welten, das klingt jetzt sehr kitschig, die Welten ein bisschen besser machen.
Okay. Sehr, sehr schön. Eine tolle Botschaft zum Abschluss unseres Gesprächs. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Das war absolut schmerzfrei und sehr inspirierend. Ich danke dir herzlich und wünsche dir einen tollen Abschluss des Jahres, liebe Luise.
Danke, dir auch.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.